Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich nehme dein Überleitungswort. Jetzt müssen wir das nur noch glauben, hast du gerade gesagt. Darum geht es in der Predigt. Gottes Wort mit ganzem Herzen glauben. Der mich inspiriert hat. Und der kommt auch gleich als erstes. Das ist ein Bibelvers, der eigentlich am Ende dieser drei Punkte stehen müsste. Aber wir machen das einfach mal wie in manchen Filmen. Wir fangen am Ende der Logik an und räumen das Feld dann von hinten auf, ja, und überlegen uns, wie es vor diesem Bibelvers eigentlich hätte sein können oder wie es uns manchmal geht. Letzten Endes geht es um die Frage, wie wir in unterschiedlichen Situationen mit Gottes Wort umgehen und zu Gottes Wort stehen, wie wir auf Gottes Verheißung reagieren, ja, und wie wir da innerlich mit umgehen. Und genau, das hat mich selber angesprochen, mich selbst auch herausgefordert, und deswegen möchte ich einfach damit mal anfangen und uns mit jedem dieser Punkte ermutigen, ja, zu 100% an Gottes Wort zu glauben. Und wenn ich das so formuliere, dann weiß ich schon, dass das echt steil ist, aber ich werde da mal ein paar Worte zu sagen. In Josua 23, Vers 14 gibt es diesen Vers, Josua 23, Vers 14. Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. Da geht es um Josua. Josua ist kurz davor, Abschied zu nehmen, nicht nur von seiner israelischen Präsidentschaft, sondern auch vom Leben überhaupt. Er weiß, dass er bald sterben wird und dass er gehen wird. Er hat eine Menge mit Israel erlebt. Er hat das weitergeführt, was Mose angefangen hatte im Auftrag Gottes. Und nun steht er vor einem entscheidenden Punkt und auch Israel steht vor einem entscheidenden Punkt. Und dann sagt er weiter, so sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Hier geht es darum, dass Josua das Volk Israel dazu ermutigt, nicht zu übersehen, dass Gott sein Volk gerettet hat, aus der Sklaverei durch die Wüste hindurch gerettet hat, 40 Jahre versorgt hat und letzten Endes dabei geholfen hat, dass sie wieder ein Zuhause bekommen. Ja? Das ist das, was letzten Endes da drin steht und darüber hatte Gott schon lange vorher geredet. Und jetzt sagt Josua seinem Volk, vergesst das nicht. Und erkennt, und die Formulierung finde ich so interessant, erkennt von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, also mit jeder Faser des Lebens, dass Gott zu seinem Wort gestanden hat. Dass er nicht irgendwie nur etwas dahergeredet hat, sondern dass das, was er gesagt hat, wirklich auch geschehen ist. Das ist das, was er hier sagt. Und da habe ich mich doch selber gefragt, wie geht mir das denn so? Ja, und das war der Anlass, das nochmal so ein bisschen weiter zu bearbeiten. Erkenne ich immer mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, wo Gott irgendetwas getan hat, wo Gott unterwegs war in meinem Leben? Und ich bin da gar nicht völlig selbstzweifelnd unterwegs, aber mich hat das innerlich herausgefordert, dieses Tiefgehende. Ja? Sehe ich, was Gott getan hat in meinem Leben? Sehe ich, was er vorher auch darüber geredet hat? Ist mir das immer bewusst, welche Geschichten Gott in mein Leben hineinschreibt? Und ich musste so denken an Offenbarung, spätestens 21, oder genau, 22 ist das letzte Kapitel in der Offenbarung, ne? Peinlich. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir mal irgendwann bei Gott sein werden, was ja offensichtlich, so wie ihr jetzt hier alle sitzt, noch nicht der Fall ist, aber wenn wir dann irgendwann mal bei Gott sein werden, dann stelle ich mir so vor, dass ich aus der Ewigkeit heraus zurückblicken kann und ich mein Leben vor Augen habe und viel mehr entdecken werde, was Gott alles in meinem Leben getan hat, was er eigentlich in seinem Wort schon verheißen hat, und was dann auch Realität in meinem Leben gewesen ist, wo er das, was wir gerade gebetet haben und bekannt haben, wo er das wirklich in meinem Leben auch getan hat, dass er für mich da war, dass er mir geholfen hat, dass er mich versorgt hat, all diese ganzen Geschichten. Und ich vermute mal, dass ich vieles davon überhaupt nicht mitkriege und mir nicht bewusst ist. Aber dann werde ich das in Vollkommenheit sehen. Dann werde ich das komplett verstehen, was Gott alles in meinem Leben getan hat. Und das ist dieser Rückblick. Ja, und das, wozu wir hier angehalten werden, das ist eigentlich so zweierlei. Das ist nämlich einmal Dankbarkeit, dass wir dankbar sind für das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und das ist aber auch so dieser Punkt, dass wir anerkennen, Gott hat darüber geredet. Ja. Und wenn ich sage, Gott hat darüber geredet, dann geht es da nicht immer darum, dass Gott uns persönliche Verheißungen, Prophetien oder was weiß ich auch gegeben hat. Das kommt dazu, ja, weil Gott sein Wort für unser Leben anwenden will. Aber Gott hat alles, was er tun will und was er denkt und was er empfindet und was er für uns sein will, das hat er schon in sein Wort hineinschreiben lassen. Ich muss jetzt mal meine Bibel holen, weil ein iPad hochzuheben und sagen, da steht alles drin, wirkt irgendwie komisch. Ja, also für die, die es nicht wissen, das ist noch ein Buch, Bibel. Und in diesem Buch hat Gott durch Menschen aufschreiben lassen, was er für uns sein will. Ja, selbst wenn wir keine persönlichen Verheißungen, Prophetien oder was weiß ich, oder Eindrücke, Impulse hätten, da steht alles Wichtige drin. Und wenn ich jetzt darüber rede, dass wir Gottes Wort wirklich glauben sollen, auch das, was er in unser Leben hineinspricht, dann meine ich zuallererst das, was hier drin steht und die persönlichen Worte, die uns Gott auch gegeben hat oder vielen von uns, Ermutigungen, Verheißungen, Perspektiven, Visionen, keine Ahnung, das kommt dazu. Ja. Ich betone das deswegen nochmal, weil ich manchmal Sorge habe, dass wir dieses Buch zu wenig achten. Ja, und unsere persönlichen Eindrücke manchmal vielleicht mehr an Bedeutung gewinnen. Genau. Und ich möchte uns ermutigen, das halt zu sehen. Einmal durch diese Stelle hier in Josua werden wir ermutigt, dankbar zu sein. Und das andere ist zu sehen, was Gott von seinem Wort alles in unserem Leben umsetzt, wo wir das täglich sehen können. Es fängt bei Kleinigkeiten an und geht bei großen Sachen weiter. Ich war heute Morgen in Aachen in einer Gemeinde und wenn man in anderen Gemeinden predigt, dann kann man ja mal Geschichten erzählen, die Leute zu Hause schon alle wissen, deswegen tue ich das jetzt hier nicht. Aber ich habe nochmal so zurückgedacht, auch an die Geschichte, die wir als Familie unter anderem auch mit Tibia zum Beispiel haben oder mit Joy, ja mit David auch, gut. Aber so die herausfordernden Geschichten waren tatsächlich jetzt eher dann auch bei Tibia und wo ich dann Momente hatte, wo ich im Rückblick sehen konnte, was Gott vorher gesagt hat, wie schwer es teilweise zwischendurch war und wo wir dann sehen konnten, was Gott daraus gemacht hat. Da kriege ich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich das anderen erzähle, kriege ich Gänsehaut oder Ähnliches. Ja. Und das geht mir ganz tief rein, weil ich sehen kann, Gott hat da was gemacht. Teilweise über einen sehr langen Zeitraum, aber einfach ein Grund, auch dankbar zu sein. Ich habe im letzten Auszeitgottesdienst haben wir das Thema Ewigkeit gehabt. Ewigkeit, gibt es da eine Wegbeschreibung? Und mich hat es, während ich drüber gesprochen habe, so angefixt, dieses Thema, weil ich nochmal gemerkt habe, wie toll das ist, dass wir ewiges Leben haben und dass Gott uns errettet hat, ja, dass Gott uns vergeben hat, da wo wir ohne ihn gelebt haben. So begeisternd, dass Gott uns ein Fenster aufmacht, um einfach eine neue Qualität von Leben in uns hineinzulassen. Allein das reicht aus, um jeden Tag darüber nachzudenken, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Das jeden Tag zu achten und zu ehren, dass sein Wort über die Ewigkeit und was Jesus dafür getan hat, dass das in unserem Leben jeden Tag Wirklichkeit ist. Weil wir jetzt schon diese Hoffnung haben, weil wir uns jetzt schon ausrichten dürfen auf die Ewigkeit, die auf uns wartet. Das ist jeden Tag. Und gestern war ich zu Besuch, ich habe den Carsten Buck, früheren Regionalleiter, habe ich besucht. Wir hatten erst morgens eine Session vom Gemeindegründungsprojekt und nachmittags haben wir zusammen BVB gegen wen haben die eigentlich gespielt? Freiburg. Haben wir dann Fußball geguckt, noch mit anderen Leuten aus der Krefelder Gemeinde da und dann war ich zwischendurch auf Toilette. Und ich habe einen Spruch gelesen, den Rest erspare ich euch. Und da war so ein schöner Spruch und der hieß, wer die Perspektive in die Ewigkeit hat, also das war schöner formuliert, als ich das jetzt kann, der kann mit dem Hier und Jetzt gelassener umgehen. Ja. Und an der Stelle einfach mal auch eine Anwendung dieses Wortes, erkennt mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Die größte Verheißung, die wir als Christen haben, ist die Ewigkeit. Und die Ewigkeit fängt jetzt schon durch den Glauben in unseren Herzen an. Und wir können jeden Tag dafür dankbar sein. Und wir werden jeden Tag erleben, je mehr wir das innerlich auch präsent haben, dass wir mit unseren gegenwärtigen Herausforderungen anders umgehen können. Ja. Aber wichtig ist mir an der Stelle, dass wir Gott da total achten, auch in dem, was er jetzt schon und in den vergangenen Monaten, Wochen, Tagen, was er jetzt schon in unserem Leben Wirklichkeit hat werden lassen. Ja. Ein Punkt, der mir an der Stelle sehr wichtig ist. Denn wir stehen in der Versuchung, dass wir vergesslich sind. Das ist den Israeliten schon so gegangen. Deswegen haben die alten Leiter wie Mose, Josua und andere, haben das Volk immer wieder ermutigt, darüber nachzudenken, was Gott getan hat. Weil das wichtig ist. Wir haben heute ja eher so diesen Ansatz, was ich auch wichtig finde, zum Beispiel hier in Deutschland, dass wir auch immer wieder daran denken und das reflektieren, was zum Beispiel hier in Deutschland Geschichte ist. Denn wer seine Geschichte vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich glaube, dass das wirklich wahr ist und wichtig ist. Ja, ist mir persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber wir müssen genauso uns immer wieder daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat, was Gott in dem Leben anderer getan hat, was Gott in dem Leben von Israel getan hat, wie Gott sich da offenbart hat, was Gott im Leben der ersten Gemeinden getan hat. All das gehört dazu. Das ist ein Teil unserer Geschichte, wo wir sagen dürfen, danke. Danke, dass du das getan hast. Und das ist ein Ausdruck davon, Gottes Wort Glauben zu schenken. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Herausfordernd wird es eigentlich erst dann, wenn wir mitten im Prozess von Veränderung sind. Also als ich diesen Vers in Josua gelesen habe, habe ich gedacht, ja klasse, im Rückblick dankbar zu sein und das zu ehren, was Gott vorher gesagt hat, wenn das alles eingetroffen ist, das ist schon mal gar nicht so schwierig. Ja, man darf es nur nicht vergessen. Herausfordernder wird die ganze Geschichte dann, wenn ich das Ende der Geschichte noch nicht weiß und mitten im Prozess drin bin. Ja. Jetzt kann man natürlich unter Anwendung bestimmter Bibelverse sagen, ja, wenn man das dann vernünftig glaubt, dann weiß man ja auch, dass wir das dann schon jetzt in unserem Herzen haben dürfen und das sehen dürfen und dafür dankbar sind. Biblisch völlig korrekt. Ja. Fakt ist aber, dass wir Menschen sind und durch eine Geschichte gehen. Und damit sind wir nicht die Ersten, sondern wir haben gute biblische Vorbilder, die seitenweise in der Bibel ausgebreitet werden. Ja, wo wir die Geschichten von Menschen lesen, die stärksten Verheißungen bekommen haben, wahrscheinlich stärkere, als wir jemals bekommen werden, und die durch unterschiedlichste Prozesse gehen, mit Zweifeln und all dem, was da ist, und Versagen und Fehlern und dem Versuch, Gottes Verheißung auf menschliche Weise umzusetzen, und dann trotzdem zu dem Punkt hinkommen, wo sie die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, erleben. Ja. Also wir können diesen Prozess mit an Gottes Wort glauben und durch Prozesse durchgehen nicht verkürzen, sondern da stecken immer ganze Geschichten hinter. Und an der Stelle möchte ich mal diesen Punkt betonen, gerade wenn wir in Herausforderungen drinstecken und wenn es um Veränderungen geht, dann gilt es, Gottes Wort mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ich nehme mal diesen Wortlaut, zu lieben. Und ich benutze an der Stelle ganz bewusst das Wort lieben und ihr werdet gleich merken, warum. Nehmen wir mal den Bereich Umgang mit Versuchung. Der eine oder die andere hat vielleicht schon mal Versuchung im eigenen Leben erlebt. Diejenigen, die da keine Erfahrung mit haben, mögen nach dem Gottesdienst beim Kaffeetrinken vielleicht einfach mal jemand anders fragen, wie das so ist. Ja, aber ich nehme mal fast an, dass da jeder irgendwie Erfahrung mit hat. Und der Punkt ist ja der, dass wir eigentlich alle gute Christen sein wollen. Ne? Zumindest mehr oder weniger. Aber auch bei diesem sehr frommen Wunsch, gute Christen sein zu wollen, erleben wir doch immer wieder, dass wir an unsere Grenzen kommen. Dass wir merken, dass das mit unserer Heiligkeit an dem einen oder anderen Punkt noch nicht so weit her ist. Ja? Ein netter Spruch, den ich echt witzig fand, kam mal von einem geistlichen Leiter, der gerade so Ende der 80er, 90er Jahre sehr bekannt war. Und er hat gesagt, bis ich verheiratet war, dachte ich, dass ich in meiner Heiligung schon sehr weit fortgeschritten war. Ja? Bis ich verheiratet war. Und an der Stelle, und es gibt andere Bereiche, woran man das merken muss. Also man muss nicht heiraten, um zu merken, dass man noch nicht perfekt ist. Ja, es reicht auch schon, sich einfach mit anderen Menschen abzugeben. Ja, dann wird man das auch schon merken. Gut, also ne, wir kommen an diese Grenzen, wo wir merken, hey, wir sind noch nicht fertig. Ja, mein Herz will. Aber ehrlich gesagt, ich schaffe das teilweise auch nicht. Ich habe schon 2450 Versuche gemacht, dieses eine Ding für mich mal mit Gott entspannt auf die Reihe zu kriegen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja? Wir erleben Versuchungen. Und die mögen bei uns, so wie wir hier alle sitzen, überall in unterschiedlichen Bereichen auch stattfinden. Ja? Die einen haben vielleicht mehr Probleme mit Gedanken des Neides, die anderen mehr mit Jähzorn, die anderen mit, dass sie sich im sexuellen Bereich verlaufen und bei Personen landen, wo sie gar nicht hingehören. Und ich meine jetzt so, man denkt darüber nach, statt mit der eigenen Frau mit irgendwelchen anderen Leuten unterwegs zu sein, ne, das sollte mal vorgekommen sein, dass Leute solche Gedanken, doch, du schüttelst den Kopf, aber das gibt's. Und das müssen wir hier bereden. Da müssen wir drüber sprechen. Selbst wenn ich Pastor bin. Sowas soll es geben. Versuchung. Unterschiedlichster Art und Weise. Und ich habe das für mich selbst mal so erlebt. Und zwar, ich würde sagen, einige Jahre. Ja, dass ich in einem Bereich immer wieder Versuchungen emotionaler und gedanklicher Art hatte und das einen tierischen Stress in meinem Leben ausgelöst hat. Und je mehr ich mich dagegen so stemmte und damit klar werden wollte und was weiß ich nicht, umso schlimmer wurde das und umso frustrierter wurde ich, weil es eben nicht besser wurde. Ja. War also keine sehr entspannte Sache. Wenngleich man ja sonst auch gerne sagt, ne, dass Gott uns erlöst und all die ganzen Geschichten, das habe ich auch voll geglaubt. Und ich habe das auch in vielen Bereichen erlebt. Aber an diesem Punkt war halt Großbaustelle. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwann wird es schon werden. Und irgendwann in diesen Kämpfen spürte ich für mich die Frage, will ich das denn überhaupt loslassen? Ja, ich habe gemerkt, dass ich mit meinem eigenen Willen gegen diese Versuchung gekämpft habe, aber nicht auf Gottes Art und Weise. Und gleichzeitig dann auch noch in diesem Zwiespalt stand gelegentlich, will ich das jetzt wirklich loslassen oder nicht? Ja. Und wie können wir mit so einem Zustand umgehen? Und ich glaube, dass unser Umgang mit Gottes Wort an der Stelle eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich möchte uns sehr davor warnen, zu versuchen, mit Versuchungen oder wirklich aktuellen Sünden, wo man drin unterwegs ist, da mit dem eigenen Willen gegen anzugehen. Das ist ja die große Versuchung. Ja? Wir als Christen wissen an vielen Punkten, nicht immer, aber wir wissen an vielen Punkten, was richtig oder was falsch ist. Und dann stehen wir in der Versuchung, es aus Willenskraft oder mit Entscheidung oder was weiß ich zu machen. Ja? Wenn das ausreichen würde, bräuchten wir Jesus nicht. Ja? Dann hätte der sich echt ein bisschen zu sehr verausgabt. Aber das hat ja einen Grund, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Und es hat einen Grund, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und dass Gott uns einlädt und herausfordert, ihm mit ganzem Herzen zu glauben. Und es gibt so einen schönen Bibelvers, den ich darauf mal münzen möchte, nämlich Matthäus 22, Vers 37. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Also alles, was mein Leben ausmacht, soll in Liebe auf Gott ausgerichtet sein. Und das heißt natürlich auch auf das, was er gesagt hat. Das kann man nicht voneinander trennen. Wohlwissend, dass wir auch immer versuchen müssen, das gut zu verstehen, was hier in der Bibel drin steht. Ja? Warum gehört es zusammen? Stellen wir uns mal vor, wir leben in einer Freundschaft oder Ehe, wie auch immer, und wir sagen unserem Partner, Partnerin, wie sehr wir sie lieben. Ich bin jetzt ein Mann, ich nehme meine Frau. Nehmen wir mal an, ich würde ihr immer wieder sagen, wie sehr ich sie liebe. Aber ich nehme sie nicht ernst, ich höre ihr nicht zu, das, was sie sagt, finde ich doof und all solche Sachen. Und das ist so ein Zustand einfach in meinem Leben. Ja, finde das uninteressant, was die erzählt. Was liebe ich dann an meiner Frau? Da gibt es Alternativen zu. Aber ob das hilfreich für eine dauerhafte Beziehung ist, stelle ich dann mal in Frage, ja. Wir können das eine nicht vom anderen trennen. Ja. Und deswegen, wenn hier steht, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft und so weiter, dann heißt es auch, dass wir das lieben, was er gesagt hat. Und ich glaube, das, was ich glaube, sage ich euch gleich erst. An der Stelle möchte ich einfach nochmal betonen, wie wichtig an der Stelle das Wort Gottes ist. Ja, also das, was wir hier in der Bibel drinstehen haben und auch Sachen, die Gott uns dann persönlich gesagt hat. Ja. Dieses Wort ist deswegen so wichtig, weil Gott da seine Kraft reingelegt hat. Ja. Das sind nicht nur Buchstaben, ich meine, hier drin sind es Buchstaben. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Gott etwas gesagt hat und meint und geredet hat und dass das noch bedeutungsvoll für heute ist, dann dürfen wir wissen, dass er durch seinen Heiligen Geist seinem Wort wirklich Power geben will und Kraft geben will. Ja? Wenn wir so Bibelstellen lesen, dass in Hebräer steht es dann auch nochmal, durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort entstanden sind. Ja? Dass alles, was da ist, was sichtbar ist, aus Gottes Willen heraus entstanden ist und die Bibel drückt es dann halt so aus, durch sein Wort, weil er es wollte und weil er es hineingesprochen hat. Ja? Dann können wir doch entdecken, wie powerful das ist, wenn Gott etwas sagt. Ich habe das in meinem Leben manchmal entdeckt, wenn Gott mir eine Frage stellt. Der muss gar nicht immer was sagen. Das reicht schon, wenn er fragt. Ja? Wenn Gott mich manchmal was gefragt hat, dann war ich so entwaffnet, in der Frage war die Antwort schon drin und dann konnte ich nur noch Ja sagen. Ja, ich hätte auch Nein sagen können, aber wollte ich nicht, weil das Ja und das, was da so drin lag in dem, was Gott mir sagen wollte, das war viel, viel besser, viel angenehmer, als wenn ich Nein gesagt hätte. Also habe ich Ja gesagt. Und das hat auch gewirkt. Ja. Das heißt, in seinem Wort ist so viel an Gnade und an Kraft drin, dass wir da nicht dran vorbeikommen, es auch lieben zu wollen, zu können. Ja. Dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir dem Raum geben in unserem Herzen. So, der Ansatz ist also, wir sollen Gott, unseren Herrn, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Denken, aller Kraft und auch das, was er gesagt hat, weil das gut für uns ist. Aber an der Stelle mal die Frage, wie kann das denn funktionieren? Denn ihr werdet es erleben, ich habe es erlebt, ich erlebe es auch immer noch. Manchmal bewegen wir uns da in einem Konflikt. Wir wollen ja Gott lieben. Ja? Und wir wollen auch Gottes Wort glauben. Aber manchmal ist da halt auch dieser Konflikt da, dass wir das, was uns eigentlich innerlich unfrei macht, oder vielleicht macht es uns gefühlt auch gar nicht unfrei, aber dass wir manchmal da Sachen auch nicht loslassen wollen, von denen Gott aber sagt, nee, das ist nicht so gut für dich. Ja. Und da sind dann Konflikte. Und manchmal muss das gar nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass wir es nicht immer loslassen wollen, sondern manchmal hängt es auch einfach damit zusammen, dass ich Angst habe, mich auf das einzulassen, was Gott sagt. Aus welchen Gründen auch immer. Oder dass ich zögerlich bin und nicht ganz genau weiß, kann ich wirklich vertrauen. Ja. Und an der Stelle machen manche Christen dann aber den Fehler, dass sie diesen Punkt des Bekennens überbetonen. Ich finde ihn wichtig, ja, Gottes Wort zu sagen, auszusprechen, zu beten, finde ich total wichtig, weil das echt einen Effekt in unserem Leben hat. Aber es ist nicht alles. Sonst verkürzen wir die Bibel. Ja, aber um diese Einseitigkeit nochmal zu betonen, ich habe das in den 80er, 90er Jahren bei manchen Christen auch erlebt, in bestimmten Bewegungen, das gibt es immer wieder in neuen Ausdrucksformen, dass dann dieses Bekenntnis von Gottes Wort, von Wahrheiten, die richtig sind, überbetont wird und Leute fangen an zu bekennen und dies und Gottes Wort, ohne sich aber mit ihrem Innenleben zu beschäftigen und vor Gott wirklich offen zu sein. Und das führt, wenn man Glück hat, ist das nicht schlimm, ja, dann kommt man trotzdem da an, wo man hin will. Aber es kann auch gut zu richtigen religiösen Verkrampfungen, neurotischen Verhaltensweisen und echten Enttäuschungen führen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der einen Seite Gottes Wort total ernst nehmen und versuchen, Gottes Wort und seinem Wort mit ganzem Herzen zu glauben, auf der anderen Seite aber ehrlich mit unserem Herzen dabei unterwegs sind. Ja, 1. Timotheus 1, Vers 5, da steht, das Ziel oder Endziel der Unterweisung ist, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wo bekomme ich einen ungeheuchelten Glauben her? Ein reines Herz und ein gutes Gewissen, indem ich ehrlich unterwegs bin. Indem ich meine Zweifel nicht unter den Teppich kehre, sondern sie mit Gott bespreche. Indem ich die Ängste, ihm zu vertrauen, mir selbst bewusst mache, mit ihm bespreche und dann vielleicht auch zu dem Punkt hinkomme, wo ich es einfach loslassen kann und diesen Glaubensschritt auch ganz bewusst gehen kann, dass ich sage, ich gebe dir meine Ängste, ich gebe dir meine Zweifel, ich will dir vertrauen. Aber wenn ich das innerlich mit mir rumtrage und auf der anderen Seite dann bestimmte Wahrheiten auch immer bekenne, dann ist das schizophren. Das führt nicht zu einem gesunden Christsein. Und weil ich das keinem wünsche, will ich das einfach nochmal auseinander dividieren. Denn das Ziel ist, dass wir Gottes Wort von ganzem Herzen glauben. Aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben und aus reinem Herzen. Und dass wir da vor Gott ganz ehrlich sind, denn Gott kennt unser Herz. Ich glaube, dass Gott traurig ist, wenn wir einfach nur nach außen hin bekennenderweise unterwegs sind, aber nach innen hin tiefe Fragen haben, die nicht bearbeitet werden. Denn diese Fragen sind ein großer Schlüssel und ein ganz entscheidender Schlüssel, um wirklich in eine tiefe Beziehung zu Gott hineinzukommen. Wenn wir diese tiefen Fragen, die wir da haben, wenn wir die einfach zur Seite drängen, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann berauben wir Gott der Chance, uns etwas dazu zu sagen. Und wir werden letzten Endes nicht dahin kommen, was die Bibel eigentlich als Ziel ausgibt, dass wir Gott von ganzem Herzen glauben, mit all unserem Denken, mit all unseren Gefühlen, dass wir ihm vertrauen und dann auch dementsprechend leben können. Ja? Es ist so wichtig, wir dürfen da uns nicht selber spalten. Ja? Und wir dürfen, wenn wir andere in Jüngerschaft anleiten, sowas auch nicht weitergeben. Wir müssen Leute sowohl zum Wort Gottes hinführen, ja, in aller Entschlossenheit und gleichzeitig in ehrliche Herzensprozesse hineinführen. Weil Gott uns da begegnet. Und wozu ich uns ermutigen möchte, ist einfach, dass wir uns Zeit nehmen, unser Herz vorzubereiten für das, was Gott in unseren herausfordernden Situationen tun will. Beispielsweise, wenn es um Versuchungen geht. Ja? Es geht halt nicht, dass wir da einfach nur was Frommes draufkleistern, sondern es ist wichtig, dass unser Herz verändert wird und dass unser Herz vorbereitet wird für die neue Saat. Ja, wir müssen uns dieses Ding mit Gottes Wort und dass wir sein Wort lieben und so weiter und dass das auch entsprechend Frucht bringt, wir müssen uns das vorstellen wie bei einer Pflanze. Und dazu ist es notwendig, dass wenn man eine neue Pflanze im Garten pflanzen will, dann musst du erstmal ein Loch buddeln, das entsprechend vorbereiten, dann die Pflanze reintun, wieder zumachen, begießen und so weiter. Es braucht auch Zeit. All diese ganzen Sachen sind notwendig. Und dasselbe lässt sich gut übertragen auf unseren Umgang mit Gottes Wort. Ja, wenn wir mit Versuchung umgehen oder wenn wir mit Sünde umgehen, es ist notwendig, dass wir unser Herz vorbereiten, damit Gottes Wort da wirklich reinfallen kann und es dann auch da drin bleibt und nicht nur an der Oberfläche schwimmt und dann als Information einfach ganz schnell wieder weg ist. Dann haben wir nichts davon. Dann haben wir vielleicht gerade mal verstanden, was das Wort Gottes meint, aber wir haben nicht verstanden, was es kann und was es will. Und wir sind schon gar nicht da angekommen, wo es uns hinbringen will. Ja. Ich glaube, ich drück's mal anders aus, nimm mal einen Bereich, wo du deine stärksten Versuchungen erlebst. Und dir am wenigsten vorstellen kannst, je nachdem, wie lange du schon unterwegs bist damit, oder wo du dir nach jahrelangen Kämpfen nicht vorstellen kannst, dass Gott da was machen kann. Ich sag dir, Gott kann das. Du musst vielleicht deinen Weg ändern, damit umzugehen. Ja? Aber Gott kann das. Und wozu ich uns ermutigen möchte, ist, uns Zeit zu nehmen, wirklich Gottes Wort reinzupflanzen. All das nochmal, ich fasse das nur nochmal zusammen, ja, dass wir ehrlich sind vor Gott, dass wir mit unseren Ängsten, mit unserer Wut, mit unseren Zweifeln ehrlich sind vor Gott, vielleicht auch vor anderen Menschen mal, ja, und da im Gespräch sind, aber vor allen Dingen auch vor Gott und dass wir gleichzeitig immer wieder dafür beten, dass Gott sein Wort in unser Herz hineinpflanzt und dass wir es da auch bewegen. Und es gibt diese schöne Stelle, die Geschichte im Neuen Testament mit Jairus, wo er betet, also seine Tochter ist krank und Jesus fordert ihn auch heraus zu glauben. Und Jairus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dasselbe können wir hier machen, ja, wo wir Gott das geben, was wir haben, wo wir sagen, ich liebe dich, ich liebe dein Wort. Hilf mir da, wo ich es nicht kann, wo ich es nicht schaffe. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott ein ehrliches Herz ehrt. Ja? Wenn wir so tun, als wenn wir Gott vollkommen glauben würden, wie dumm. Ja? Warum machen? Warum sollten wir das tun? Ich vermute mal, dass da sowieso keiner drauf Bock hat, sich selbst was vorzumachen. Aber manchmal machen wir es vielleicht schon. Ja. Aber wenn wir da ehrlich mit uns sind, ich bin davon überzeugt, dass wir mehr von Gott erleben werden. Dass wir mehr von seiner befreienden Kraft erleben werden in unserem eigenen Leben und auch im Leben anderer, denen wir dienen. Der entscheidende Punkt neben all dieser Ehrlichkeit, die ich jetzt betont habe, bleibt dann aber trotzdem, bin ich bereit, Gottes Wort diesen Raum zu geben? Bin ich bereit, Gottes Wort zu lieben? Selbst wenn es meinem innerlichen Erleben von Versuchung, Sünde und so weiter widerspricht. Und das kennt jeder von uns. Ja? Bin ich bereit, Gottes Wort zu lieben? Und den letzten Punkt, den ich hier anbringen möchte, der geht vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Es gibt ja auch Situationen, wo das, was wir in der Bibel finden, gegen jede Möglichkeit spricht. Ja? Wo wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass das, was da drin steht, jemals in Erfüllung gehen könnte. Fangen wir mal an mit Johannes 14, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Da melden sich wahrscheinlich viele schon ab und sagen, ja, vielleicht für X oder für Y, aber für den Rest des Alphabets schon mal lange nicht. Ja. Und an der Stelle merken wir ja, dass wir Schwierigkeiten haben, Gott zu glauben. Ja, ihm wirklich zu glauben, dass er das ernst meint. Und Jesus meinte das ernst. Ja. Wie gehen wir damit um? Einfach nochmal ein anderer Punkt aus Römer 4, Vers 20, wo wir lesen, wie Abraham mit seiner Verheißung umgegangen ist. Ein Abraham, der übrigens keine Bibel hatte. Ja. Der einfach nur Gottes Zusage an ihn hatte. Wo Gott mehrmals zu ihm gesprochen hat, in sein Herz hineingesprochen hat und auf unterschiedliche Art und Weise und dieses Zeugnis hinterlassen hat. Und dann steht hier über Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. An der Stelle glaube ich, dass Paulus das so im Großen und Ganzen zusammengefasst hat. Denn ich lese aus der Bibel heraus, dass Abraham sehr wohl an der Verheißung zweifelte. Ja, sonst hätte er nicht versucht, statt mit seiner eigenen Frau, mit seiner Magd ein Kind zu zeugen. Ja, was am Ende auch nicht dazu geführt hat, was es werden sollte. Und wir lesen auch die Diskussion zwischen Abraham und dem Engel und so weiter, wo Abraham sagt, aber hallo, ich bin jetzt mal einfach viel zu alt. Und eigentlich funktioniert das nicht mehr mit dem Kinderkriegen. Ja. Und an der Stelle sehe ich schon so dieses rein menschliche, dieses Diskutieren mit Gott, ja, aufgrund von Umständen, die es einfach mal gibt. Aber Paulus geht da nicht ins Detail, sondern fasst einfach mal die Quintessenz zusammen. Er zweifelte schlussendlich nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist herausfordernd. Das ist richtig fetter Stoff. Ja. Stell dir Situationen in deinem Leben vor, wo du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass Gott an der Stelle etwas tun kann. Mir fallen sofort ein paar Sachen ein. Ja. Und Abraham war hier in einer Situation, wo er lange gewartet hat, keine Aussicht, keine menschliche Aussicht war, dass das auch in Erfüllung treten konnte. Hoffnung zieht sich hin. Weißt du, wie schmerzhaft es sein kann, wenn Hoffnung sich hinzieht? Ja, du weißt es, wenn du es erlebt hast. Ja. Das ist nicht einfach. Wie ist der Abraham da durchgekommen? Denn er ist durchgekommen. Durch all diese emotionalen Höhen und Tiefen auch, ja, die aus meiner Sicht völlig menschlich sind. Aber trotzdem konnte Paulus über ihn sagen, er zweifelte schlussendlich nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Wie? Indem er Gott die Ehre gab. Weil er Gott höher geachtet hat und weil er das, was Gott gesagt hat, höher geachtet hat, als sein eigenes Erleben. Das war der Schlüssel. Und das ist das, wozu ich uns auch einfach ja herausfordern möchte, dass wir Gottes Wort ehren über alle Möglichkeiten, über alles Menschliche. Das sind so ganz entscheidende Punkte, die ganz entscheidende Konsequenzen haben in unserem Leben. Ich habe einen Bekannten, der einen Bekannten hat. Und dieser Bekannte, wenn der Fußball guckt, der sagt manchmal nach 10 Minuten, das gibt nichts mehr. Experte. Ja. Vielleicht sind wir Christen auch manchmal so unterwegs. Ja? Wir sagen es da nicht laut im Gottesdienst, im Lobpreis, das gibt nichts mehr. Aber vielleicht entscheiden wir uns manchmal so, ja, an dem einen oder anderen Punkt. Und ich glaube, dass es gut ist und dass Gott uns dazu einlädt, es nicht zu sagen, das gibt nichts mehr. Selbst wenn alles dafür spricht, dass es nichts mehr gibt. Ja. Also ganz ehrlich, ne? Nach Karfreitag hätte der Satz sowas von gut gepasst. Das gibt nichts mehr. Das können wir vergessen. Das war der größte Reinfall der Geschichte. Schlag das Buch zu, vergiss es. Ja, das war doch mal gar nichts. Und was macht Gott daraus? Er macht das Größte daraus. Ja. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dem Wort Gottes Glauben zu schenken. Selbst wenn es gegen jede Möglichkeit spricht, dass es wahr werden könnte, an der einen oder anderen Stelle. Weil Gott bewiesen hat, dass er es kann. Ja. Also, lasst uns dankbar sein für Gottes Wort und für das, was er schon in unserem Leben getan hat. Lasst uns Gottes Wort mehr lieben, als das, was wir manchmal innerlich erleben oder was uns vielleicht auch davon wegziehen könnte. Und lasst uns Gottes Wort mehr ehren, als alle Umstände, die dagegen sprechen. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Wir werden vielleicht nicht immer erleben, dass in den nächsten 5 Minuten alle Probleme unseres Lebens gelöst sind. Aber wir werden, wenn wir da drin bleiben, eine tiefere Freiheit erleben, einen tieferen Frieden und die Fähigkeit, anders mit Versuchungen umzugehen, anders mit unseren Kämpfen umzugehen und in einer offeneren Beziehung zu Gott zu leben. Amen.